herzlich willkommen zu einer gepflegten Plauderei über Videospiele mit dem Garmondo-Cast. Ich bin der Marco und bei mir sitzt der glockenbeläutete Lukas. Hallo Lukas.
Hallo, guten Abend. Schön, dass ich wieder dabei sein kann nach sehr langer Zeit.
Ich finde das schön mit den Glockenleuten im Hintergrund. Ich hoffe, die hören nachher auf.
Ich hoffe auch, also bitte.
Ja, dürfte wahrscheinlich nicht so lange dauern. Aber der Podcast dauert ja eh ein bisschen länger. Bis dahin sind die Glocken eh dann wieder weg. Ja, wie geht es dir? Wir haben uns jetzt lange nicht gehört. Ich war im Urlaub und du warst beschäftigt. Kamst du zu irgendwelchen Videospielen?
Ja, relativ viele verschiedene immer mal wieder. Mein Highlight, glaube ich, in der Zeit waren, ist, glaube ich, wirklich schon sehr lange her, dass ich im Podcast war, Haus in Fata Morgana habe ich durchgespielt oder durchgelesen. Das war wirklich phänomenal. Und mein zweites Highlight habe ich erst letzte Woche angefangen, aber auch irgendwie in 2 Tagen durchgespielt, war Dredge. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
So wie Judge Dredge.
Ja. Dredge. Dredge heißt sowas wie Bergen im Englischen.
Ich habe Dredge verstanden. Dredge, okay.
Dredge, genau.
Okay, ich sehe es hier auch gerade in Bildern. Das ist ein Indie-Titel offensichtlich.
Ja.
Wie war's?
Sehr gut. Also ich war direkt, ein Freund von mir hat es gespielt und ich hatte das auch schon sehr lange installiert und wusste, das ist so ein, keine Ahnung, grob 10-Stunden-Spiel, sagen wir mal, oder 8 bis 10. Und habe mich aber irgendwie nie überwinden können. Dann hat er es irgendwie angefangen und mir direkt geschrieben, wie gut es ist. Und dann war ich auch irgendwie bereit und hooked und habe es angefangen und war direkt gefangen. Also es ist super gut. Man spielt einen Fischer auf einer Welt, fiktiv, glaube ich. Also waren jetzt keine Orte, die man irgendwie die einem was sagen. Und die Aufgabe ist es, mit seinem Fischerboot zu fischen. In dieser süßen, ja, fast Pixel. Naja, Pixeloptik ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht sehr hochauflösend.
Ja.
Und man baut sein Schiff aus, man baut neue oder stellt neue Angelrouten her oder Mechanismen, um zu angeln. Und hat auch eine coole Story, die sehr spannend ist und auch etwas übernatürlich ist. Also das Ganze hat so eine unheimliche Atmosphäre. Es ist, man wird direkt, wenn man am Anfang anfängt zu fischen, gewarnt, dass man doch nicht nachts fischen sollte, weil da kommt der Nebel und da ist irgendwie alles seltsam. Und ja, so fischt man sich eben durch die Regionen. Also es gibt sozusagen 5 verschiedene, sage ich mal. Also es gibt die Hauptinsel, wo man startet. Das Ganze fängt einfach damit an, dass man in der Stadt ankommt. Man wacht da auf, man weiß nicht woher, wieso, weshalb, warum. Und der Bürgermeister gibt einem ein Boot zur Leihe, sage ich mal. Und das muss man abzahlen, indem man eben erstmal fischt. Und gleichzeitig hilft man der Stadt so ein bisschen. Das geht auch relativ schnell. Ist aber sozusagen das Tutorial, um erstmal reinzukommen. Und dann kann man sich theoretisch frei bewegen. Theoretisch, weil man gebunden ist eben an Zeit. Also ich habe gesagt, man sollte nicht nachts fischen. Nachts steigt nämlich sozusagen ein Panikmeter. Das ist dann so ein Auge. Und dann kann man von Sachen angegriffen werden. Ich versuche es ein bisschen spoilerfrei zu halten. Aber es können Sachen passieren. Man kann angegriffen werden oder kriegt dann halt ein Game Over, je nachdem. Das heißt, man kann anfangs nur kleinere Gebiete befahren, weil man eben noch nicht so ein starkes Schiff hat. Also muss man sein Schiff ausbauen mit einem besseren Motor, damit man eben schneller von Ort zu Ort kommt. Und so erkundet man halt eben nach und nach die Karte. Es gibt da noch so 4 weitere größere Inselregionen. Also das sind alles Inselteile immer. Das ist nie so eine große Landfläche. Es sind immer mehrere Inselregionen, wo dann die Städte verteilt sind. Und eben dieser Inselregion gibt es halt 5 verschiedene. Und macht da seine Aufgaben, man kriegt Sidequests und hat auch eine Hauptquest natürlich. Und das große Ding ist halt immer wieder das Fischen. Man verkauft die Fische, um eben dann Upgrades zu machen. Und hat dann aber eben diese spannende und auch sehr unheimliche Geschichte, die ein bisschen, wie gesagt, übernatürlich ist. Und es macht einfach sehr viel Spaß, dieser Gameplay-Loop des Fischens. Zurückfahren, das Zeitmanagement irgendwie gucken, okay, wie viel schaffe ich noch, wie viel kann ich jetzt noch fischen, bevor es irgendwie 22 Uhr ist oder so. Oh, jetzt steigt mein Panikmeter, jetzt muss ich schnell zurückfahren. Schaffe ich das noch zum Hafen? Kann ich meine Sachen einlagern? Muss ich erst einen Zwischenstopp an einem Hafen machen, weil man kann nicht an allen Häfen verkaufen. Also es gibt eben dieses Heimatdorf, wo man anfängt. Und dann gibt es auch noch so einen fahrenden Händler oder Händlerin. Und bei der kann man dann verkaufen, aber die muss man ja auch erst finden. Das heißt, man muss immer überlegen, okay, halte ich jetzt irgendwo und warte da die Nacht über und skippe sozusagen die Zeit, bis es wieder Tag ist? Oder fahre ich weiter? Also man Ja, es ist super gut, macht super Spaß, obwohl es so simpel ist eigentlich, aber dieser Gameplay-Loop und diese ja irgendwie unheimliche, spannende, übernatürliche Geschichte, es macht einfach echt Spaß und die Fischarten sind cool. Es gibt dann auch immer, es gibt die normalen Fische und es gibt zu jedem Fisch ein oder mehrere biologische Anomalien. Das ist halt irgendwie cool, dann auch zu gucken, okay, welche Fische habe ich noch nicht, wo, in welchem Gewässer sind die? Also man fängt im Shallow Water an, also so im nicht so tiefen Wasser. Dann gibt es natürlich auch das Meer, es gibt Mangroven, es gibt Vulkanwasser, nennen sie es, oder Volcanic. Und noch eine weitere Coastal, genau die Küste. Und da gibt es halt immer verschiedene Fische, die halt nur in bestimmten Regionen sind, manche, die nur nachts kommen. Und eben dann zu gucken, okay, wo kann ich wen fangen? Welche Angelroute brauche ich wofür? Also man fängt halt mit einer an, die irgendwie nur ein Gebiet fischen kann. Das heißt, muss natürlich schauen, okay, ich will jetzt hier fischen, ich brauche eine neue Angelroute. Anfangs kann man auch noch nicht alle gleichzeitig installieren, weil man nicht genug Platz hat. Also so Sachen, also es macht richtig Spaß, einfach sich da reinzufuchsen. Also für mich war es super spaßig. Und hat irgendwie, ich glaube, 3 Tage hat es gedauert. 3 Tage mega unterhalten. Und also wenn man mal so ein Wochenende Zeit hat, kriegt man es, glaube ich, recht gut durch. Vielleicht pro Tag so 4-5 Stunden, wenn man die Zeit hat. Also kann ich sehr, sehr empfehlen. Gibt auch 2 DLCs oder 3 sogar, wobei 2 wirklich relevant sind. Der andere ist irgendwie nur ein Zugang zu einem Haus oder so. Das ist ein bisschen komisch, kostet aber auch nur 2 €. Die DLCs habe ich allerdings nicht gekauft. Wollte einfach erstmal das Hauptspiel spielen, weil ich es mit PS Plus halt hatte. Genau. Ja. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Also wirklich toll. Super Musik, die Atmosphäre, ganz toll.
Klingt ja echt spannend. Also klingt nicht nach einem Spiel für mich, aber wer weiß, wenn ich spielen würde, wäre es wahrscheinlich ein Spiel für mich. Aber klingt echt interessant.
Ja.
Ja.
Sonst, ich habe tatsächlich noch was gespielt.
Dann erzähl.
Und zwar gab es jetzt letzte Woche endlich, oder was heißt endlich, aber es gab es halt den Release von Vampire Survivor auf der PS5. Und PS4 wahrscheinlich auch, nehme ich an. Hat ja sehr lange auf sich warten lassen und gab zudem auch dann eine Testversion 2 Stunden über PS Plus, wenn man diese PS Plus Premium oder Extra hat. Ich glaube Extra. Und da habe ich gedacht, habe ja schon viel davon gehört. Ich habe so ein Bullet Hell, sage ich mal, wo du aber eigentlich nur läufst. Also du schießt ja selber nicht, du läufst nur.
Ein eigenes Genre geworden. Also das Ding hat ja quasi...
Stimmt, ja, du hast recht.
Genre
ja,
stimmt. Geboren, also...
Survivor-Spiele, ja. Ja. Und dann dachte ich, okay, guck ich mal rein, 2 Stunden Testversion, ich meine, kann man ja nicht viel verkehrt machen. Und auch da war ich direkt irgendwie drin in diesem Gameplay-Loop und hab's mir dann auch gekauft. Das kostet irgendwie nur 4,49 €, wenn du PS Plus-Mitglied bist und sonst auch nur 5 €. Und das war jetzt nicht so, kann man ja mal kaufen. Und hab's jetzt, glaube ich, irgendwie 6-7 Stunden gespielt und mega Spaß damit einfach, also so rauszufinden, okay. Ja, ist noch nicht so, also noch nicht so lang oder lang, wie man es sehen will. Aber ich wurde auf jeden Fall von gehuckt. Also es macht immer mal wieder hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde. Immer kann man halt einfach schnell reingucken und so einen kleinen Run machen. Weil maximal eine halbe Stunde geht so ein Run, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das ist zumindest das Zeitlimit der Maps, die ich bisher habe. Und es irgendwie macht mega Spaß. Es ist krass erstaunlich, wie sehr, also es ist schon erstaunlich, dass sie keinen Lawsuit von Konami bekommen haben, weil gefühlt sind die Icons und wie heißt das, Bilder?
Die Artworks.
Die Bilder, die Artworks, einfach Gefühl, dass Castlevania geklaut. Also er kann mir nicht erzählen, dass das nicht, dass da vielleicht ein Farbpixel geändert wurde oder sowas, aber die Bibel oder so, das Holy Cross und so Zeug, das Weihwasser, also da muss man schon wirklich dreimal hingucken, dass man, wo man nicht denkt, okay, also das kenne ich ja woanders her. Auch die Gegner-Designs teilweise, die sind schon, echt sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie, es macht irgendwie so, dieser Gameplay-Loop, das einfach nur Laufens, Upgrades finden, auch hochleveln und diese Rubine einsammeln, um sich aufzuleveln, ist einfach so süchtig machen, dass ich kann es nicht anders beschreiben. Also auch das ein Spiel, das irgendwie so simpel ist und doch so gut. Aber ja, ich glaube, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen spielen, immer mal wieder. Ist jetzt für mich kein Spiel, wo ich am Stück irgendwie 3-4 Stunden spielen kann. Dafür finde ich es dann...
Also, nee, wahrscheinlich für keinen.
Genau, da finde ich es dann irgendwie zu redundant. Also da fehlt es mir dann auch. Deswegen habe ich tatsächlich dann noch Resident Evil 4 angefangen, das Remake, und spiele das jetzt. Hab vorhin noch ein bisschen gespielt, also bin jetzt bei Kapitel 4 oder 5, hab gerade Ashley gefunden und ja, super geil. Ich bin froh, dass es keine Quicktime-Events mehr gibt. hab mega Spaß und es ist einfach ein geiles Remake. Super gut.
Ja, geil. Obwohl mich haben damals die Quicktime-Events nicht gestört, tatsächlich, als ich das erste Mal gespielt habe. Also das Original. Ja, das hatte mich jetzt nicht rausgerissen oder sowas. Also hat eigentlich ganz gut funktioniert. Will ich auch noch spielen? Es gibt ja die Gold Edition. Ich finde es halt so schade, dass da halt die ein paar DLCs nicht auf der Disc drauf sind, sondern dass man die sich dann halt erst runterladen muss.
Ja, das ist ärgerlich, okay.
Ja, zum Beispiel den VR-Modus, ne, für den ich das dann wirklich gerne mal spielen würde.
Ja.
Muss ich mal gucken, wann ich es mir mal zulege. Weil eine neue Auflage wird es nicht geben.
Nee, ich glaube, nee.
Das, die Gold Edition ist halt dann die finale Version von dem Titel. Mal schauen, mal schauen. Also, steht ganz groß auf meiner Liste tatsächlich.
Ja. Aber, also, ich meine, man weiß ja, ist ja ein super Spiel, man kennt ja das Original und das, was sie geändert haben, was ich jetzt gesehen habe, war wirklich alles. Also, ich kann mich gar nicht beklagen. Es macht mega Spaß. Ich habe auch nicht mehr so gut in Erinnerung, was alles im Hauptspiel oder im Original alles passiert ist. Ich war, ein paar Sachen wusste ich zum Beispiel noch, so wie auf dem See, was da passiert oder
ja,
man geht da lang, dann passiert das und das. Das wusste ich alles noch, aber die Details, also ob sie da jetzt krass viel geändert haben oder so, das könnte ich gar nicht mehr genau sagen, ehrlich gesagt.
Ja. Ich habe gerade erst gehört in einem anderen Podcast, dass sie da so ein paar Sachen hinzugefügt haben. Also
gerade
auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte vom Schloss, glaube ich. Da kamen wohl noch ein paar Sachen dazu.
Okay,
ich weiß nicht genau. Aber ich denke mal, das wird schon stimmen.
Ja, ja. Da freue ich mich einfach. Ich muss auch sagen, die Geschichte, ich habe sie echt nicht mehr so im Kopf. Also ein paar Sachen schon noch, aber so das Gros irgendwie jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Dementsprechend habe ich Bock, es macht mega Spaß. Werde ich weiterspielen und mal schauen, was es danach wird. Ich habe sehr, sehr viel auf der Konsole gerade noch installiert. Hab mir auch die Castlevania Dominus Collection gekauft und da auch schon reingespielt.
Oh Mann.
Aber jetzt erstmal zu dir. Was hast du gespielt?
Ja, das muss ich sagen. Ich war im Urlaub an einem Ort, wo es kein WLAN gab.
Oh, das heißt, okay.
Ich hab nichts Neues gespielt, tatsächlich. Ich war halt tatsächlich wie weg vom Fenster für die letzten, ich weiß gar nicht, viel, es waren jetzt ein bisschen mehr als eine Woche. Ich war an der belgischen Küste übrigens, also.
Kein WLAN, crazy.
Kein WLAN, Leute, kein Internet. Das ist, war ein bisschen, wie sagte eine Freundin von mir, es ist ein bisschen Detoxing.
Ja, ist auch echt wahr. Also, ich glaube, das ist manchmal ganz gut, so nicht angebunden zu sein dann ans Netz. Kann schon helfen.
Ja, ja. Aber dafür war ich am letzten Wochenende noch auf einer Messe auf der Konichi in Wiesbaden. Das ist ja eine der drei großen Anime-Manga-Messen in Deutschland. Also es gibt ja hier die Dokumi, die Animagic und halt die Konichi ist, glaube ich, auch so mit einer der ältesten. Die Animagic ist noch ein bisschen älter, aber die Konichi gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, seit 2002 wahrscheinlich, bin mir nicht ganz so sicher, oder 3, so um den Dreh rum. Und das war in Wiesbaden und da war natürlich dann halt auch Nintendo war da, Square Enix hatte auch einen Stand, aber halt mit nichts Neuem halt. Die Tokyo Game Show fängt ja jetzt demnächst an und zuletzt war ja jetzt die Gamescom. Da konnte man auch keine neuen Sachen erwarten. Also bei Nintendo hat man jetzt hier immer noch das Peach-Spiel Showtime konnte man anspielen. Natürlich hier Luigi's Mansion 2, die HD-Version, die Portierung davon und noch irgendwelche anderen Titel. Allerdings jetzt nicht das neue Zelda, was natürlich schön gewesen wäre. Aber vielleicht kann man das ja auf der Tokyo Game Show anspielen, aber da bin ich leider nicht.
Die ist bald, oder?
Die ist bald, tatsächlich. Das ist 2 oder 3 Wochen müsste das soweit sein. Auf jeden Fall ist dann auch die Sarah ist dann halt in Tokio zu dem Zeitpunkt, wenn die Tokyo Game Show ist, aber sie ist nicht auf der Tokyo Game Show.
Okay, schade. Ja, hätte sich natürlich angeboten eigentlich.
Wir waren ja mal gemeinsam da auf der Tokyo Game Show vor ein paar Jahren, ich glaube 2020, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz so sicher, oder 2019. Das war auf jeden Fall noch vor Corona und Mann, war das voll, aber sehr diszipliniert. Aber wer dazu irgendwas wissen will, der kann sich bei uns hier auf unserem YouTube-Kanal mal unser Video dazu anschauen, dann kann man mal sehen, wie das da so gewesen ist auf der Tokyo Game Show. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Messe.
Die ist Konichi, das voller, mal, ist das voller als die Gamescom von den Leuten her?
Das ist schwer zu sagen. Ich würde sagen, nicht so voll.
Okay.
Vermutlich, okay, aber es wirkt vielleicht auch nur so, weil die Leute alle laufen nicht durcheinander. Die laufen halt immer in eine Richtung. Also du hast eine Vorwärtsschlange oder Menschenmasse und eine Rückwärts. Also du hast sozusagen, die folgen alle wirklich sehr diszipliniert diesen Wegen. Also es läuft dir niemand entgegen. Das heißt, du hast nie das Gefühl, dass das so war. Ich meine, es ist wahnsinnig voll gewesen. Ich meine, es war, also gerade, also wir waren ja sowohl an den Pressetagen als auch an den Besuchertagen da. Die Besuchertage waren natürlich super voll.
Ja. Yeah,
aber man konnte sich immer noch gut bewegen, weil es halt so gut organisiert gewesen ist. Das war schon eine ganz andere Atmosphäre. Aber ja, müsste man mal die Zahlen vergleichen. Ich weiß nicht, ich würde sagen, auf der Gamescom sind mehr Menschen. Aber auf der Tokyo Game Show hatte ich das Gefühl, sind mehr Stände, beziehungsweise mehr coole Stände. Ich weiß nicht.
Okay, okay.
Es schien mir ein bisschen bunter zu sein. Aber das ist echt schwer zu vergleichen. Also wenn man das, die Messen sind ja nicht direkt hintereinander gewesen. Ja, wenn man auf der Gamescom gewesen ist und dann, keine Ahnung, ein Jahr später auf der Tokyo Game Show, dann hast du das, da kannst du das nicht direkt vergleichen. Ist jetzt so meine Erfahrung. Aber egal. Die Konichi jedenfalls war wieder sehr lohnenswert. Also diesmal waren wir gar nicht als Presse da, sondern ich war als ganz normaler Besucher vor Ort in Wiesbaden. Wieder sehr viele Cosplayer, auch super nette Leute da. Ist irre. Ich habe da an zwei Wettbewerben teilgenommen. An den AMV-Wettbewerb und an den GMV-Wettbewerb. Das steht für Anime-Musikvideo und Game-Musikvideo.
Oh, okay, spannend.
Ja, ne, super. Und da war ich dann halt auch auf der, ja, wie nennt man sowas, diese Veranstaltung, die dann halt die Preise bekundet hat und die Gewinner. Mhm. Eine Riesenhalle. So ein riesen Festsaal, echt proppenvoll. Ich weiß nicht, wie viele Leute da drin waren. Gigantisch. Ist ja auch ein internationaler Wettbewerb, also da nehmen Leute aus allen Herren Ländern teil. Und zuerst waren die Gewinner für den Game-Musik-Wettbewerb dabei. Und da wurden dann auch die vier Top-Platzierten vorgestellt. Und mein Video war dabei. Das war ein Gefühl der Euphorie. Ich dachte mir so, boah, geil, ich bin unter den Top 4. Ja, und dann wurden Platz 1, 2 und 3 genannt. Das waren dann alles nicht mein Video. Das heißt, ich bin Platz 4. Das heißt, die erste Platzierung, die keinen Preis kriegt.
Ach, schade, okay.
Ja, das war schade. Aber es war schön, mal mein Video dann auf so einer großen Leinwand dann halt auch zu sehen. Ich hatte was zu Stellar Blade gemacht mit Musikvideo von mit Musik von Baby Metal. Mhm. Das, eine Bedingung für den Wettbewerb war, dass man ein Video erstellt, was in diesem Jahr erstellt worden ist, also das nicht älter als ein Jahr ist. Und wenn ich dann ein Spiel nehme, das gerade erst erschienen ist und ein Musikstück, was auch gerade in dem Jahr rausgekommen ist, dann ist man auf der sicheren Seite, weil dann kann das gar nicht älter als ein Jahr sein. hat jedenfalls Spaß gemacht, das zu machen. Dem anderen Wettbewerb, bei dem Anime-Musik-Video-Wettbewerb, bin ich nur, ich weiß nicht, die haben die Top 20 gezeigt. Da war ich auf jeden Fall dabei, aber ich war nicht bei den Top 4 dabei. Also nix. Okay. Hätte auch dann die Videos bei mir in meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Interessanterweise ist mein Stellar Blade-Video in Russland gesperrt.
What? Okay, wieso das?
Das weiß ich nicht. Ich bekam so eine Nachricht von YouTube. Ja, dein Video ist in Russland gesperrt.
Das ist ja sehr seltsam, okay.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht liegt es an dem Musikstück, also an Baby Metal oder an Stellar Blade. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich habe mir das jetzt, wahrscheinlich jetzt mir da durchlesen müssen oder sonst irgendwas. War mir egal, ob es jetzt in Russland gesperrt ist oder nicht. Ich fand es nur ganz witzig so. Ja. Und wie gesagt, gespielt habe ich jetzt gar nichts. Das heißt, ich kann auch nichts Neues erzählen. Deswegen können wir eigentlich auch direkt in unser Hauptthema reinschlüpfen.
Oh ja.
Und das soll die PlayStation 5 Pro sein, die ja am, wann war das, Montag?
Dienstag, glaube ich.
Dienstag, also vor 4 Tagen, oder nee, vor 3 Tagen dann, vorgestellt worden ist. Ist noch ganz frisch hier. Und also ich habe es jedenfalls nicht live verfolgt. Hast du es live verfolgt?
Ja, ich habe es live angeschaut.
Oh, du warst, ey, warst echt so spät noch wach.
Das war in Deutschland gar nicht, das war 17 oder 18 Uhr.
Ah, okay. Was war denn nochmal?
Also so die haben eine Mittags-, Nachmittagspräsentation diesmal gemacht für uns sozusagen. Es war angenehm, war nicht so spät, nee.
Ach, hier die, die Trump-Harris-Debatte, die war um 3 Uhr nachts.
Das genau, war, die war, die war sehr spät. Die habe ich nicht angeschaut, ja, live.
Nee, nee, ich auch nicht. Aber es soll ja auch nicht um Politik gehen oder dergleichen. Wir wollen über die PlayStation 5 Pro sprechen. Und ja, dann gib mal hier deine Reaktion quasi mal zum Besten. Wie hast du das aufgenommen?
Also dadurch, dass ich großer Leser im Gaming Leaks and Rumors Subreddit bin, wusste ich ja schon, also wurde ja schon lang gemunkelt und auch schon gesagt, was so ungefähr der Preis sein soll und auch was sie können soll. Das heißt, ich wusste schon so ein bisschen was und dann war ja die Präsentation. Und der Preis, der damals, oder der vor einer Woche, glaube ich, so in dem Subreddit war, waren, glaube ich, 600 Euro. Und dachte ich so, ja, okay, klingt eigentlich sehr gut. Und dann habe ich mir die Präsentation angeguckt und war so, ja, cool. Ich sehe, also ich habe es auf dem Fernseher geschaut, 4K. Ich sehe die Veränderung, so bei Last of Us 2 haben sie, glaube ich, gezeigt, Ratchet & Clank und so, Spider-Man. Man sieht ganz leicht schon, okay, die Details sind ein bisschen besser, die Auflösung ist wirklich leicht höher. Da dachte ich so, okay, 600 Euro schon viel, wenn das jetzt so viel kosten sollte. Könnte meine alte PS5 eintauschen? Ja, könnte man schon machen und so. Und dann kam halt der Preis. Und es sind halt einfach 799,99 Euro oder 700 ach, Dollar oder 800, genau, 800 Euro, 700 Dollar, 700 Pfund. Ohne Disklaufwerk, ohne vertikalen Standfuß. Ja.
Ey.
Ja, genau.
Also ich habe das ja quasi erst am nächsten Morgen mir durchgelesen. Und ich war schockiert. Also richtig schockiert, weil ich dachte mir so, ich wusste ja, dass die PS5 Pro angekündigt wird. Also das war ja schon irgendwie klar.
Genau, ja.
Und dann lese ich diesen Preis, 800 Euro, ne? Also 799, also sagen wir 800 Euro. Und für, ja, für was eigentlich? Also für so, ich meine, wenn man die Specs durchliest, also es ist ja schon eine wahnsinnige Power halt, ne?
Yep.
Aber das ist so, so wahnsinnig unnötig für, also für den Preis. Das ist,
ja.
Und dann ist noch nicht mal das Laufwerk dabei. Das finde ich ja eigentlich schon fast am schlimmsten, weil für mich ist ja, wenn ich höre, eine Pro-Version, dann ist für mich einfach alles dabei. Dann ist das ein Komplettpaket. Und hier ist das ja, für mich ist die Konsole ja schon fast schlechter als die Standard PS5 mit Laufwerk. Das ist ja, es ist schon irgendwie, schlimm.
Ja, ich kann dem allem nur zustimmen.
Ja, ja. Allerdings zeigt das auch mal wieder so ein bisschen auf, wie viel mehr man bezahlen muss für, weil wir jetzt schon so an einer extremen Leistungsgrenze sind. Um da jetzt noch Verbesserungen zu bekommen, musst du ja wesentlich mehr Leistung liefern, die so viel teurer ist, dass du wirklich nur eine minimale Verbesserung hast. Also für mich ist das, also optisch, ich meine, wahrscheinlich ist das mit den Berechnungen und so weiter schon eine deutliche Steigerung, von der ich aber jetzt so nicht sehen kann.
Genau, ja. Ja.
Ich habe das jetzt nur an, tatsächlich jetzt nur auf ein YouTube-Video gesehen gehabt, das heißt auch nicht so unbedingt die beste Auflösung und nicht auf dem besten Bildschirm. Ich habe überhaupt gar keinen Unterschied gesehen. Mag sein, dass das auf einem 4K-Fernseher, der groß, also richtig schön groß ist, sagen wir mal so 50, 60 Zoll, da sieht man dann vielleicht einen Unterschied. Aber das ist dann etwas, was für mich überhaupt gar keine Rolle spielt. Ich habe ja noch gar keinen 4K-Fernseher.
Oh, what?
Ja, ich würde mir ja schon so gerne einen neuen Fernseher kaufen. Allerdings will ich das jetzt nicht in meiner aktuellen Wohnung machen, weil ich bin ja schon so ewig auf der Suche nach einem Haus, das ich kaufen kann. Ich finde nur keins, weil dann will ich mich ja auch neu einrichten und dergleichen. Deswegen will ich jetzt hier mal davon abgesehen, ich will ja dann auch einen größeren Fernseher kaufen und noch größer geht nicht. Also mein Fernseher, der ist jetzt schon, der ist für 55 Zoll, der ist schon zu groß für meinen Schrank. ich kriege die eine Schranktür nicht auf, weil der Fernseher zu groß ist.
Okay, deswegen, das ist natürlich doof, ja. Okay, ja, verstehe.
Aber ja, worauf ich hinaus will, ich meine, das ist ja, viele Leute haben noch keinen 4K-Fernseher. Mhm. Das ist was für, naja, nicht unbedingt für Enthusiasten, sondern das ist ja, ich meine, für viele Normalos, sage ich mal, die interessieren sich nicht ganz so dafür. Die sehen dann wahrscheinlich auch noch nicht mal den Unterschied zwischen HD und 4K. Ich habe da auch manchmal so meine Schwierigkeiten, da so eine Verbesserung zu sehen. Deswegen spielt das für mich auch so überhaupt keine Rolle. Ich weiß auch nicht, für wen jetzt diese Konsole sein soll, weil die, oder anders ausgesprochen. Es gibt ja wahnsinnig viele Spiele für die PlayStation 5. Es kommen ja jeden Monat ein paar neue Spiele raus. Welche Spiele sind denn eigentlich in dem Maße hardwarehungrig, dass sie überhaupt jetzt von dieser neuen Power profitieren?
Ja, ich sehe, also, ja. Sie haben ja irgendwie 15 Spiele angekündigt oder so, die davon profitieren sollen, im Sinne von, sie kriegen, was weiß ich, ich glaube, sie haben nicht mal gesagt, was sie genau kriegen. Also auf der Seite stehen jetzt beispielsweise Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Ratchet & Clank, The Crew, Motorfest, The First Descendant und Last of Us Part 2 Remastered. Das sind halt auch alles, mal abgesehen von Assassin's Creed Shadows, weil es noch nicht draußen ist, Spiele, die die meisten davon relativ alt sind schon, also am Anfang der Konsolengeneration rausgekommen sind, wo ich jetzt auch nicht unbedingt den Nutzen sehe. Was sehr cool ist, das haben sie bei der Präsentation ja gar nicht gesagt, das habe ich dann auch im Nachhinein gelesen, ist dieser PS5 Pro Game Boost, der auch zu über 8500 abwärtskompatiblen PS4-Spielen Leistung oder Performance bringen wird. Was genau das bringen soll, weiß man auch noch nicht. Also das ist dann vielleicht das Erste, wo ich noch sehe, okay. Aber auch hier, das hat halt die Xbox Series X seit Anfang an. Also das liegt ja nicht daran, dass die PS5 das leistungstechnisch nicht schafft, sondern sie brauchen halt irgendeinen USP. Und jetzt haben sie sich das halt rausgesucht. Und das ist, also du hast gefragt, für wen ist die Konsole? Ich glaube, das ist wirklich für eine ganz, 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 ganz kleine Masse an Leuten. Also ich wäre verwundert, wenn die Konsole sich erstmal mehr als 5 Millionen mal verkaufen würde. Ich glaube, die PS4 Pro war es tatsächlich, ich glaube, 15 Millionen oder so hat sie sich verkauft oder 20.
Die hat sich ordentlich verkauft, aber die hat ja auch die andere Konsole schon quasi ersetzt gehabt. Also ich meine, die hat parallel zu der anderen noch bekommen, aber irgendwann hast du nur noch die PS4 Pro bekommen.
Und sie war halt auch bei Release so teuer, wie die PS4 bei Release war. Aber wenn du halt hier eine Konsole anbietest, die fast doppelt so teuer ist, wie deine Konsole zu Release. Also ich weiß wirklich, also ich glaube schon, dass es sich einige Leute kaufen werden. Wirklich krasse Enthusiasten, die halt da nicht, die halt kein Problem haben. Aber jeder, der auch mehr drin ist und mehr haushaltet, wird auch dann eher sagen, okay, wenn ich jetzt sowas nicht habe, nehme ich einen PC, nehme vielleicht nochmal 300 Euro mehr in die Hand und kaufe mir halt irgendwie einen Mittelklasse-PC. Kann ich deutlich mehr damit machen, auch abseits vom Gaming. Oder ich bleibe halt bei meiner PS5, weil nur für die, was weiß ich, 28% schnellere Geschwindigkeit bei Spielen ist ja auch irgendwo eine Nummer. Man weiß ja nicht, wie es sich dann wirklich bei den Spielen äußert. Also ich sehe da jetzt erstmal einen Flop, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich werden wir Lügen gestraft und es wird dann mega sich trotzdem gut verkaufen. Keine Ahnung.
Ja, ich hatte ja einen Artikel gelesen. Da haben die jetzt schon gezeigt, dass jetzt durch die Ankündigung der PS5 Pro ohne Laufwerk haben sich jetzt die Verkäufe der Laufwerke, weil das ja kompatibel ist mit der PS5 Slim ohne Laufwerk, das hat jetzt die Verkäufe davon wahnsinnig angekurbelt. Weil die Leute wahrscheinlich schon mal vorher kaufen wollen, bevor die Laufwerke knapp werden, wenn die PS5 Pro rauskommt, oder ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind es auch alles Scalper, die jetzt ihr Geschäft wittern. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir sicher, dass es zumindest zum Start hin wahrscheinlich verkaufen wird. An wen weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich niemanden kennen, der sich eine PS5 Pro kauft. Aber naja, wir werden ja sehen.
Also ich kenne eine Person, die im Gruppenchat bei uns schon geschrieben hat, dass sie sich kaufen wird.
Echt? Ah, ja.
Ich finde es auch. Also mich wundert es auch nicht, weil ich weiß, dass da Geld nicht die größte Rolle spielt und deswegen sage ich auch, ich glaube für so Leute, bei denen es wirklich, wo die sagen, okay, es ist egal, ob ich da jetzt 800 Euro ausgebe oder ich kann ja auch mal sagen, mit Laufwerk und mit Standfuß habe ich vorhin ausgerechnet, sind es 947, wenn man das Laufwerk überhaupt noch kriegt, weil gerade ist es ja ausverkauft, wie gesagt. Also wer da irgendwie fast 1000 Euro ausgeben möchte mit Disk Drive und Standfuß, der kann das machen. Aber ich glaube, die normal, also so unser eins, die irgendwie eine PS5 haben, für die ist das nix. Außer für die 500 Leute, die irgendwie sagen, okay, ich will jetzt die 13, 14, 15 Titel nochmal spielen in geil und möchte irgendwie die PS4-Spiele in geil spielen. Aber auch da, wie gesagt, keine Ankündigung, was macht es genau? Läuft Bloodborne jetzt schneller? Wahrscheinlich nicht. Was bringt es? Also irgendwie eine 9-Minuten-Präsentation mit wenig Info, wenig Aussage. Man weiß, okay, sie kommt am 7. November, da und da beginnen die Pre-Orders, sie kostet so und so viel Geld. Fertig. Und ja, übrigens, können wir darüber reden, wieso sie $700 kostet, aber 800 Euro, weil trotz Steuern, die in den USA nicht dabei sind, es ergibt einfach keinen Sinn.
Das macht, ich verstehe es nicht. Sinn. Das ist so hoch. Also ich meine, diese 50 Euro oder ja, sagen wir, diese 50 Euro mehr, die es damals waren, ja, geschenkt, jetzt sind es 100 Euro mehr, das verstehe ich nicht.
Also vor allem, ich habe jetzt geschaut, der aktuelle Dollarkurs, $699, sind 631 Euro. Die Konsole ist 170 Euro teurer und die bezahlen ja keine 40% Steuern dort. Also das ist ja absolut, das ist ja absolut unlogisch. Es ergibt ja gar keinen Sinn.
Das ist Rätsel. Weil man es wahrscheinlich machen kann. Ne? Das ist halt, ich weiß es nicht genau.
Ja, du hast schon recht. Wahrscheinlich. Sie haben ja keine Konkurrenz mehr.
Ja, das ist holla die Waldfee. Und eine Sache möchte ich auch ansprechen. Da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Das hatte ich hier gelesen. Es soll ja auch die PlayStation VR 2 Spiele verbessern.
Oh.
Und ich frage mich, welche Spiele denn? Ich meine, es gibt doch so gut wie gar keine Spiele.
Stimmt auch wieder, ja, es gibt ja fast keine. Oh je.
Ich meine, ich bin ja einer der Early Adapter von der PSVR 2. Ich habe mich ja wahnsinnig gefreut. Ich meine, das Spiel, das ich am meisten gefeiert habe dafür, ist hier Resident Evil Village. Mhm. Das war fantastisch. Aber ich habe kein anderes Spiel mehr in der Größenordnung bekommen. Hier dieses Horizon, ach bla. Und es kommen auch keine neuen mehr. Es ist, also Sony hat das jetzt wieder so schnell fallen lassen. Ich verstehe das nicht.
Ja, stimmt.
Das ist ja viel schneller gestorben als hier dieses PlayStation VR 1. Was ich ja tatsächlich auch, das fand ich großartig. Es wurde wenigstens so mittelmäßig supportet, aber das. Und jetzt sagen die auch noch hier, PS5 Pro, ey, da sind die PlayStation VR-Spiele dann richtig geil. Ja, Leute, dann bringt doch mal ein paar PSVR-Spiele.
Ich verstehe es nicht. Ich finde es ganz schlimm.
Ja, das ist, also was jetzt Sony hardwaremäßig macht, also ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich habe das Gefühl, die denken so, Hardware verkauft Hardware. Weil hier, die hauen ja hier die Specs raus, wie viel Power das Ding hat und so weiter. Aber die Spieler da draußen, die sehen das doch gar nicht. Ich meine, das, was du siehst, sind Spiele. Du musst ein Spiel raushauen, das das Ding verkauft. Software sells Hardware. Das ist dieses klassische Ding. Das ist auch etwas, worüber halt eigentlich Microsoft gestolpert ist, so ein bisschen mit den, dass die zu wenig Dinge. Jetzt macht Sony das gleiche Ding quasi. Also die machen jetzt hier so eine Mega-Maschine, aber ich weiß nicht. Also ich sehe das als den komplett falschen Pfad.
Ja, es geht mir ähnlich. Ich sehe auch noch nicht, wie sich das wirklich, was das bringen soll.
Ja, da, und es ist so unnötig, weil bei der PS4, als die Pro-Version kam, da haben ja schon viele Spieler so ein bisschen an der Grenze gefeilt. Ne? Da hätte man sich an manchen Stellen ein bisschen mehr Performance gewünscht. Bei der PS5, bei der aktuellen, ich sehe das nicht. Ich sehe kein einziges Spiel, was irgendwie so an der, wo ich mir denke, so, ach ja, wenn das jetzt mal ein bisschen flüssiger wäre oder keine Ahnung, das habe ich überhaupt nicht. Also es ist, die PS5 Standardversion reicht von der Leistung für die aktuellen Spiele komplett aus. Und was du da auch noch rausnimmst, sind ja natürlich die ganzen Indie-Studios, die ja überhaupt nicht in diese Sphären von den Leistungen von den ganzen AAA-Titeln rankommen. Das heißt, du hast ja auch quasi nur einen ganz geringen Markt, der halt wirklich die Leistungen der PS5 Pro nutzen kann. Also die Titel, die du jetzt quasi zum Beispiel genannt hast, das sind halt alles von großen Studios hier, Ubisoft, Assassin's Creed, die von Sony, die hauseigenen Titel. Keine Ahnung, wofür ist die Leistung da? Also ich weiß es nicht.
Vor allem, also ich muss auch sagen, ja. Ich sehe es nur bei, also ich sehe es bei Alan Wake, sehe ich es tatsächlich, glaube ich, ganz cool. Einfach dadurch, weil es halt, es sah schon auf dem Performance-Modus dann nicht so optimal aus und auch Final Fantasy 16 profitiert sicher davon, aber selbst wenn das irgendwie die beiden Spiele sind, ist das einfach kein Argument, dass das auch nur ansatzweise rechtfertigt, dass man da irgendwie 800 Euro dafür verlangt. Und auch bei den PS4-Spielen, wenn es da ein paar Boosts gibt, ist meiner Meinung nach nicht rechtfertigen, wieso das so teuer sein soll. Also mir ist schon klar, dass die Kosten wahrscheinlich wirklich in etwa so teuer sind, weil die Inflation, Hardware- oder Technikpreise sind generell so hoch. Aber normalerweise, und das machen sie hier halt nicht, haben sie halt immer die Konsole mit relativ viel Verlust verkauft. Und wenn sie das hier halt jetzt nicht machen, weil sie sich denken, okay, wir verkaufen es nur an diese eine Crowd, die halt da Bock hat. Ich glaube, so kommt halt der Preis dann zustande, aber es macht es halt für die Masse nicht besser.
Ja, für die Masse ist das komplett. Vor allen Dingen müssen ja die Entwickler ja auch immer noch die Masse bedienen mit der Standardversion, weil du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, jetzt kommen nur noch Spiele für die PS5 Pro, das war ja bei der PS4 Pro ja genauso. Das heißt, eigentlich kannst du immer noch alle Spiele spielen. Und ich glaube tatsächlich, egal was jetzt noch bis zum Ende der Konsolengeneration kommt, da weiß man ja nie, was da so kommt, aber ich vermute mal, dass du die Sprünge wirklich nicht oder nur geringfügig wahrnehmen kannst, wenn du eine PS5 Pro hast. Ich erinnere mich da immer gerne an so damals mit den PCs, wenn man da mal eine neue Grafikkarte hat, dann hat man direkt die ganze Spiele nochmal rausgeholt und hat man gemerkt, oh, das ist jetzt viel flüssiger oder die Auflösung ist höher und dergleichen. Mhm. Das wirst du hier gar nicht haben. Also zumindest nicht so gigantische Sprünge. Ja. Das Raytracing wird ja besser unterstützt und so weiter. Das heißt, Spiegelungen sehen ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, ob das so etwas ist, was hier... Keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt die PS5 Pro mir angucke, bin ich viel mehr gehypt auf die Switch 2, die ja jetzt, ich glaube, gegen Ende des Jahres angekündigt werden wird, als jetzt hier mit der PS5 Pro, weil die Switch 2 wird garantiert keine sonderlich hohen Leistungen haben, aber die werden halt richtig geile neue Spiele vorstellen. Gehe ich einfach mal von aus, dass es jetzt so
vorstellen werden. Was ich auch denke, ist, dass halt viele, oder was eigentlich auch schon in der Vergangenheit oft war, dass die EntwicklerInnen dann auch gar nicht ausnutzen, okay, wir können jetzt irgendwie hier 4K oder 1080p 60 machen oder was auch immer. Meistens ist es dann so, dass die Grafik halt irgendwie noch besser wird, aber die Frames werden trotzdem nicht besser. Und das sehe ich halt auch so, als oder die EntwicklerInnen werden ein bisschen fauler, weil sie müssen ja dann weniger machen, theoretisch. Und das ist halt auch so meine Angst, dass es eigentlich gar nichts bringt, weil die Leute oder die Entwickler machen es sowieso nicht. Und weiß nicht.
Ja, ich sag mal, mit Optimierung kann man wahrscheinlich aus Spielen noch mehr rausholen als mit mehr Leistung.
Glaube ich nämlich auch. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende oder an der Ausreizung der PS5 oder Xbox angelangt.
Ja.
Also deswegen finde ich das so, es ist so unnötig, die jetzt in ein paar Monaten rauszubringen für den Preis. Also ich sehe es einfach nicht.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Und es ist ja genau, wie du sagst, die Leistung wurde ja noch gar nicht ausgereizt. Das ist, wir sehen ja auch gar nicht das Bedürfnis da. Vor allen Dingen die meisten Entwickler, ich glaube auch, dass da überhaupt gar keine, vielleicht waren schon hier so der ein oder andere, hat gesagt, dass die, das reicht uns nicht mehr, wir können dies oder jenes nicht machen, wir brauchen mehr Leistung.
Nee.
glaube ich nicht.
Also aber, es ist schon echt seltsam.
Ja. Aber wie ich das jetzt auch bei dem Artikel von IGN gelesen habe, die Leistung, die da reingebaut haben in die Konsole, ist natürlich schon sehr beeindruckend tatsächlich.
Mhm.
Was die da auch noch rausholen. Also es ist wirklich bei der grafischen Leistung war, glaube ich, irgendwas mit 10% mehr oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier den ganzen Überblick verloren. 67%, ja gut, mehr Einheiten, das, ja gut, wie viel mehr Leistung das bringt, das kann man natürlich jetzt so schlecht sagen. Der Grafikkartenspeicher, der wurde ja nochmal verbessert, ist zwar von der Anzahl her gleich, also immer noch 16 GB, aber es ist jetzt schnellerer RAM, 28% schneller. Also es ist halt tatsächlich, also was die noch rauskitzeln aus der guten Hardware, die ja schon haben, da nochmal was, nochmal so dermaßen viel zu verbessern, ist schon eine Leistung.
Das stimmt.
Aber du hast halt keinen Markt dafür, glaube ich jedenfalls. Ich meine, vielleicht irren wir uns ja auch, ne? Hier, sobald die Konsole raus ist, ist sie wieder überall ausverkauft, Leute schreien danach und nächstes Jahr erhöht Sony dann nochmal den Preis für die PlayStation 5 Pro. Er hat übrigens mitbekommen, dass Sony den Preis der PlayStation 5 in Japan nochmal erhöht hat, so um 50 Euro.
Ja, das hatte ich gelesen. Problem ist halt, dass in Japan auch so der Yen so schlecht ist, dass sie wahrscheinlich das irgendwie machen müssen, dass sie überhaupt noch Geld kriegen. Aber ja, ja. Es ist natürlich trotzdem, also früher war es ja so, dass die Konsole dann irgendwie billiger wurde, also logischerweise auch einfach. Mhm. Und jetzt ist es halt so, dass sie teurer wird und dass das Nachfolgemodell noch deutlich teurer ist, aber die Konsole, die davor kommt, halt auch nicht billiger wird. Das fand ich auch ein bisschen interessant. Normalerweise, ich meine, als die PS4 Pro rauskam, war es glaube ich schon so, dass die PS4, die normale, dann günstiger wurde. Und das haben wir jetzt halt auch nicht mehr. Und das ist ja, halt das irgendwie... Ist
schon irre.
Ach Gott, es ist echt nicht geil.
Wir leben in komischen Zeiten.
Ja, kannst du aber, so sagen.
Der Preis der PS5 in Japan wurde ja nicht wegen den Leuten in Japan erhöht, sondern wie ich gelesen habe, weil hier China sich die Konsole aus Japan billiger importiert hat. Die haben die nicht mehr im eigenen Land gekauft.
Krass. Ja gut, klar, ergibt eigentlich auch Sinn.
Ja, es ist traurig.
Also ich hatte auch gerade mal geschaut, das Ding kostet, also die PS5 Pro kostet 119.000 Yen. Und ich hatte mal kurz umgerechnet, das sind so 700, weiß ich nicht, 730 Euro. Also wenn du das irgendjemand findest, der dir die kostenlos, also oder zuschickt oder so, wenn du jemanden hast, der da wohnt, sparst du da natürlich auch nochmal Geld.
Das stimmt.
Also der Yen aber steht schon krass.
Ja, nur persönlich abholen geht natürlich nicht, weil da kommst du mit nicht durch den Zoll.
Ja, das wird nichts.
Dann zahlst du drauf. Aber keine hier 160 Euro, wie wir festgestellt haben. Also.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, siehst du, wäre es sinnvoller, das in Amerika zu kaufen?
Ja, ich glaube schon, ja.
Und dann zahlst du die Zoll, den Zoll und bist billiger davon gekommen.
Oder du lässt dir es mitbringen. Wenn man
lässt dir es mitbringen.
Ich meine, ich kenne ja Leute, aber das weiß nicht, ob sich das lohnt. Auch für den Preis, wenn es 630
umgerechnet. Ja, nee, also ich will die gar nicht haben.
Wie gesagt, die hat keinen Laufwerk. Geht mir ähnlich, ja.
Das ist für mich ein No-Go. Das ist absolut, also es ist halt echt eine Horrorkonsole. Super teurer Preis, da fehlen Dinge, da fehlt ein Laufwerk. Das ist so. Aber gut, wir drehen uns im Kreis.
Ja. Auch dass der Standfuß nicht dabei ist. Sorry, das ist schon so heftig irgendwie. Ich finde es so krass.
Ja, dass der Standfuß nicht dabei ist, das klingt für mich, also eigentlich danach, dass die halt so hart kalkuliert haben, dass sie halt wirklich jede Schraube bedacht haben und so weiter. Aber der Preis sagt was ganz anderes.
Ja, halt also, echt.
Das ist ja nicht billig, sondern das ist scheiße teuer. Und da versuchen die noch an irgendwelchen anderen Dingen. Also ich hoffe inständig, dass die Leute das in den Regalen stehen lassen. Ich bezweifle, dass das passiert, aber ich hoffe, dass die halt irgendwas daran sehen und sich sagen so, ah nee, vielleicht war das doch keine so gute Idee. Und ich frage mich, wessen Idee das gewesen ist. Das ist so, Oder die hatten die, weißt du, was sein kann? Die haben die PS5 Pro halt in Auftrag gegeben. Hier, der Mark Cerny, der hat das entwickelt. Die haben das Ding halt so gebaut und dergleichen, haben die festgestellt, ah ja, so kann man das machen, dann so kriegen wir noch mehr Leistung, noch mehr Leistung, noch mehr Leistung. Und irgendwann waren sie halt mit den Hardware-Komponenten so weit oben, dass der Preis viel zu hoch war. Und die mussten das Ding jetzt einfach raushauen, weil haben nichts anderes. Obwohl hätten sie einfach einstampfen sollen.
Ja, wird sowas nicht auch bei gutem Management einfach schon vorher kalkuliert? Also deswegen ist es so, das wäre so absurd irgendwie. Ich meine, ich würde es ja auch nicht zutrauen, aber.
Ja, das ist so, ich weiß nicht. Ja, wir sind in komischen Zeiten. Das ist so, Preise fallen ja auch nicht mehr. Ich meine, hier auch die Nintendo Switch, die ist ja quasi immer noch so teuer wie zum Start. Und jetzt kommt schon bald die Nachfolgekonsole. Das ist echt alles absurd. Ich hoffe, dass Sony nochmal wieder auf die Füße kommt, dass die so ein bisschen, weil das ist hier so ein Weg, ich weiß nicht, das ist so ein stark westlicher Weg, sag ich mal. Sowas wie Apple macht. Weißt du, wir machen so ein edles Produkt halt, ne? So hochpreisig.
Aber für mich generell, es wirkt auch so mit ihren, sie haben ja auch in der Werbung mittlerweile oft die Sony-Kopfhörer, den Sony-Controller, irgendwie die ganzen Sachen, also alles so ein Ecosystem, wo sie auch zeigen, okay, das brauchst du, das ist das beste Erlebnis, ist alles von uns, das packst du zusammen. Also wie du sagst, ist wirklich schon wie so, wie Apple halt einfach. Auch mit dem kein Standfuß, bei Apple hast du ja kein Ladegerät mehr. Also auch so Sachen, wo du dich auch fragst, okay, du verkaufst ein Handy, aber du gibst kein Ladekabel dazu. Ja, wahrscheinlich hat jeder ein USB-C mittlerweile oder Lightning, was es früher war, aber es ist doch trotzdem absurd. Das ist ja ein integraler Teil. Der Standfuß ist für mich, also ich habe meine Konsole noch nie hingelegt. Seit Release steht die Konsole und ohne, da muss ich ja automatisch die 29 Euro ausgeben. Das finde ich dermaßen absurd. Also es ist, ich finde, es kann nur den Kopf schütteln. Mhm. Es ist einfach. Aber was mir gerade einfällt, weil du Switch gesagt hast, ich hatte vorhin auch noch ein bisschen gelesen, natürlich bei Gaming Leaks und Rumors, und der gleiche Dude, der die PS5-Sachen vorher geleakt hat, hat auch ein bisschen über die Switch 2 geschrieben und meinte, sie soll wohl Ende September angekündigt werden und er hört von 400 Euro, Verkaufspreis? Gesetzlicher Verkaufspreis, keine Ahnung. Genau, UVP. Und es soll zwei verschiedene Versionen geben. UVP, genau. Zwei verschiedene Versionen soll es geben. Also mal gespannt, ob das stimmt. Wäre auf jeden Fall ein super Preis, muss ich sagen. Also für den Preis würde ich jetzt sagen, boah, kann man schon machen.
Ja, also ich bin ja sowieso voll begeistert von der Switch. Also wenn die Switch 2 wie angekündigt abwärtskompatibel sein wird, werde ich wahrscheinlich tatsächlich Day One kaufen. Es sei denn, es ist ein Sony-Ding, es fehlt das Laufwerk, es kostet 800 Euro, dann lasse ich es sein. Gehe ich aber jetzt bei Nintendo nicht von aus.
Nee, also bin ich bei dir und ich glaube auch für mich, sobald das Ding abwärtskompatibel ist, werde ich mir das Day One holen. Einfach in der Hoffnung, dass halt so ein paar Spiele, die auf der Switch einfach nicht mehr geil laufen, da einfach besser laufen. Und man will ja auch irgendwie neue Technik haben. Das ist doch auch irgendwie immer ganz geil. Deswegen, also auf die Switch 2 freue ich mich richtig. Deswegen, da habe ich Bock drauf.
Ja, ich auch. Ich bin da tatsächlich sehr hibbelig. Und du sagst Ende September, also Ende diesen Monats.
Soll es angekündigt werden,
ja. Ich hatte irgendwie November gehört, aber ja gut, das sind ja alles nur Gerüchte.
Genau, ja klar, ist nur ein Gerücht. Wäre natürlich geil, aber wir schauen mal.
Ich bin sowas von hibbelig. Vor allem von Nintendo kommen ja noch ein paar Spiele. Die haben ja, wie gesagt, ein neues Zelda. Die bringen eine neue Konsole und haben jetzt noch ein neues Spiel in der Mache und dann noch ein Zelda-Titel. Das ist ganz verrückt.
Und das kommt Ende September, gell?
Wann kommt denn das neue Zelda? Echoes of Wisdom war das, ne?
Ja.
Echoes of Wisdom, genau. Release-Date ist 26. September, ja.
Ja, krass. Ja, das wird bestimmt
Aber es wird nicht für die Switch 2 kommen, weil das kommt ja für die Switch und die kündigen ja die Switch 2 nur an, ne? Kommt ja frühestens im Frühjahr nächsten Jahres. Meine Vermutung war ja immer März, weil die Switch 1 kam ja auch im März raus. Aber die haben ja schon gesagt, dass das nicht in diesem Geschäftsjahr, das heißt, es müsste nach März rauskommen. Aber wir werden sehen. Aber auf das neue Zelda freue ich mich tatsächlich auch. Aber ich habe hier das Metaphor ReFantasio da schon in der Pipeline.
Ach, cool.
Ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich merke schon, wir sprechen über andere Dinge als über die PlayStation 5 Pro. Das heißt, wir vermeiden dieses Thema. Ich sag mal, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir finden das beide doof.
Ja.
Ja. Können wir wahrscheinlich auch irgendwie die Folge so nennen, PS5 Pro doof? Nein, das wäre ein bisschen.
Aber auch nicht unwahr.
Ja. Ja, ich weiß nicht genau. Das ist vielleicht überrascht uns Sony noch und da ist noch irgendwie ein Goldbarren eingebaut oder sowas.
Ja. Oh Mann. Es ist schon schade, es ist einfach schade, manche Entscheidungen, die da treffen.
Ja, das ist es in der Tat. Ja. Das ist aber auch ein gutes Schlusswort. Es ist schade. Und,
so können wir es doch nennen, die Folge. Es ist schade.
Ja, PS5 Pro. Schade. Ja, warum nicht? Das passt ja irgendwie. Und wir sind noch unter einer Stunde geblieben bei dieser Folge. Ich bin echt begeistert von uns. Gut, liegt wahrscheinlich am Thema. So meine Vermutung.
Stimmt.
Und dass ich halt keine Spiele gespielt habe. Also ich hatte nichts zu erzählen. Ich konnte nicht ausschweifen. Obwohl das ist meistens eher der Jan, der ein bisschen ausschweift, ne?
Ja, der Jan spielt auch, normalerweise spielt der Jan immer sehr, sehr viel.
er wahrscheinlich auch jetzt tun, aber er ist gerade sehr beschäftigt, deswegen wird er wahrscheinlich erst wieder beim nächsten Mal dabei sein. Also für alle Leute, die ihn jetzt vermisst haben, ja, schreibt uns an podcast@gamondo mit dem Subject, wir wollen Jan, dann kriegt ihr Jan.
Ja.
Oder wenn ihr irgendwelche anderen Feedback, Fragen oder dergleichen habt, schreibt uns podcast@gamondo.de. Wir freuen uns.
Ja.
Und
immer gern
hast
gelesen.
Du noch was zu sagen?
Nee, gern nur gelesen. Ciao, danke fürs Zuhören und danke fürs Hosten.
Ja, dann sage ich auch ciao und auf Wiedersehen.
Tschüss. Ciao, ciao.
Halt, stopp. Wir können die Folge doch nicht ohne Jan beenden. Und er hat noch ein kleines Spielchen namens Crossy Road Castle gespielt und davon berichtet er jetzt.
Ein Nachteil, wenn man den ganzen Videospiel- und Gamescom-Kram nicht hauptberuflich macht und in meinem Fall auch nicht nebenberuflich. Ja, ich mache das alles aus Leidenschaft. Ein Nachteil ist, dass die richtigen Berufe hin und wieder dazwischen kommen und dass das Ganze alles ein wenig Zeit in Anspruch nimmt. Weshalb ich jetzt fast schon, naja, noch nicht ganz, aber fast einen Monat nach der Gamescom immer noch daran bin, die ganzen Sachen, die ich in den 2 Tagen, wo ich da war, gesehen habe, zu verarbeiten. Ein weiterer Nachteil ist es dann, wenn tatsächlich man zu einem Spiel erst kommt, wenn es schon längst raus ist. Naja, was heißt längst? Ich rede über Crossy Road Castle. Was ich zu meiner eigenen Verteidigung über Crossy Road Castle sagen kann, ist, dass es technisch gesehen schon länger raus ist. Es ist schon seit letztem Jahr auf Apple Arcade raus. Aber ich habe kein iPhone. Viele Leute haben kein iPhone und selbst die Leute, die ein iPhone haben, haben nicht unbedingt Apple Arcade, für das das Spiel exklusiv war. Und jetzt ist das Spiel auch auf anderen Plattformen erschienen, genauer gesagt diversen Konsolen, wie eben PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series und der Switch. Das Crossy Road Franchise und die Entwickler Hipster Whale kennt man wahrscheinlich von dem Original Crossy Road, selbstverständlich, einem quasi Infinite Runner Frogger-like, der sehr sympathisch, aber zumindest soweit ich es gespielt habe, auch nicht super tiefgreifend war, wie es halt so bei Mobile-Spielen ist oft. Was mir aber von demselben Entwickler sehr angetan hat, war Pac-Man 256 oder 256, was quasi Pac-Man in eine Infinite-Runner-Formel gepackt hat, mit dem bekannten Killscreen, mit der bekannten Killscreen-Ästhetik, was einige coole Ideen hatte und mich lange bei der Stange gehalten hat und ja, mir sehr gut gefallen hat. Crossy Road Castle wiederum ist nicht so richtig von beidem. Diesmal reden wir von einem in seinem Gameplay sehr klassischem 2D-Jump-and-Run, auch wenn mit der typischen 3D-Voxel-Grafik, für die meisten Hipster-Way-Spiele bekannt sind. Und das auch nicht direkt in diesem Endlos-Format, auch wenn es ein bisschen Ähnlichkeiten dazu hat. In Crossy Road Castles ist man stattdessen in diversen, ich weiß nicht genau, ob man es Türme oder eben Castles, wie der Titel sagt, nennen soll, unterschiedlichen Umgebungen unterwegs, um quasi von einem Raum zum anderen zu kommen. In sehr, sehr kleinen, kompakten, oft nur eine Bildschirmgröße großen Räumen, wo es einfach nur darum geht, von dem Eingang zu dem gegenüberliegenden Ausgang zu kommen. Mit sehr vielen Plattformen. Das Gameplay an sich, also die Steuerung an sich, ist relativ simpel. Man bewegt sich links, rechts und man kann springen. Mehr ist da jetzt so direkt nicht dabei. Ähnlich wie manche Aspekte der Optik bewusst simpel gehalten. Aber es ist eben auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Nicht nur gibt es viele, viele Dutzend Räume, die handgemacht sind, aber so bei jedem Run ziemlich semi-zufällig ausgewählt werden. Es gibt eben auch verschiedene Elemente. bestimmte Elemente, die dann so mehr oder weniger als Sets auftauchen, wo es dann bestimmte Gegner oder bestimmte Mechaniken gibt, wie zum Beispiel Schalter, die man betätigen muss, um Plattformen ein- und auszuschalten, und wo sich dann Räume durchaus mischen mit sehr simplen Räumen, manchmal extrem simplen Räumen, manchmal etwas herausfordernden Platforming-Challenges und manchmal sogar gewissen Rätselelementen. Dabei hat man 3 Leben, aber bei allen 10 Räumen hat man die Möglichkeit, mit Münzen, die man zwischendurch aufsammeln kann, wieder sich ein Leben oder mehrere Leben zurückzukaufen. Aber wenn die 3 Leben durch sind, dann ist der komplette Run durch und man muss wieder komplett von vorne anfangen. Und so ist eben das Ziel, so weit wie möglich zu kommen in den vielen, vielen Dutzenden von Räumen, die eben diese diversen Castles ausmachen. Ach ja, Bossgegner gibt es auch. Vom Schwierigkeitsgrad ist das Ganze, sagen wir mal, relativ familienfreundlich gestaltet. Es kann schon durchaus ein bisschen tricky werden, aber die Herausforderung liegt halt dann weniger in den einzelnen Räumen an sich, sondern mehr da so lange wie möglich durchzuhalten und dauerhaft so wenig Fehler wie möglich zu machen, sodass man entsprechend weit kommt. Auch wenn ich als nicht unbedingt der talentierteste Plattformer-Spieler da jetzt auch kein Problem mit hat, sagen wir mal. Man kann das Ganze mit bis zu 4 Leuten lokal oder im Multiplayer kooperativ spielen, was dann die Sache noch ein bisschen vereinfacht, aber es ein wenig schwieriger macht, Leben zu regenerieren, weil man jeweils nur maximal 3 Leben zurückkaufen kann, was natürlich für Einzelspieler kein Problem ist, weil man eh nur 3 Leben hat. Aber je mehr dazu kommen, ja. Das Ganze geht auch online über Crossplay. Sowohl zwischen den diversen, es sollte sowohl zwischen den diversen Konsolen möglich sein, als auch eben mit der iPhone-Version. Und ja, was vielleicht anzumerken ist, durch die den Mobile-Ursprung des Spiels ist, es ist kein Free-to-Play-Spiel. Es gibt zwar 2 verschiedene Währungen, Münzen und Tokens, aber die kann man komplett im Spiel verdienen und sind mehr oder weniger kosmetischer Natur. Man kann natürlich mit den Münzen Leben zurückkaufen, wie ich vorhin gesagt habe. Ansonsten quasi den Überschuss, den man hat, den kann man dann investieren, um zufällig diverse Hüte für die tierischen Spielercharaktere freizuschalten. Die Tokens, die etwas schwieriger zu bekommen sind und die dann oft so ein wenig eine zusätzliche Herausforderung bieten, weil sie in Räumen oft versteckt sind oder an schwierig zu erreichenden oder riskant zu erreichenden Plätzen sind, die schalten dann weitere Spielercharaktere frei. Und ja, auch wenn das Spiel an sich, wie gesagt, da in gewisser Weise recht simpel gehalten ist und jetzt vielleicht nicht die besondersten Schauwerte hat, hat es mir schon dadurch angetan, eben durch diesen Drive so viele Räume wie möglich zu erreichen, beziehungsweise den höchstmöglichen Raum zu erreichen. Aber auch eben die spielerischen Elemente an sich, diese einzelnen Gimmicks, die eben zufällig auftauchen in den Levels, können durchaus interessant sein, haben interessante Überraschungen. Wie gesagt, manchmal fast schon gewisse puzzleartige Elemente. Und ja, das macht es zu einem launigen Ding, wo man immer mal wieder zurückkehren kann. Und was mir besonders angetan hat, ist tatsächlich der etwas herausforderndere Modus in dem Sinne, wie es wöchentliche Challenges gibt. Also es gibt wöchentliche Challenges, die einzelne Leaderboards haben und eben einen Timer haben, sodass er halt für eine Woche verfügbar sind. Das sind dann eben feste Sets an Räumen, an Levels, die nicht zufällig ausgewählt sind, sondern auch immer quasi die gleichen Räume und die gleichen Reihenfolge haben und wo es darum geht, so schnell wie möglich durch die Räume zu kommen. Das sind Selektionen von Räumen, die man aus dem Hauptspiel kennt. Was der Unterschied ist, man hat zwar immer noch 3 Leben, aber die werden dann komplett wieder regeneriert, wenn man durch einen Raum durchgegangen ist. Aber natürlich, da das Ganze auf Zeit ist, will man idealerweise überhaupt kein Leben verlieren, weil das massive Zeit kostet. Dagegen steht dann, dass wenn man in diesem Modus Münzen und Tokens einsammelt oder auch Gegner besiegt, dass dann immer so Zehntel von einer Sekunde abgezogen werden, wo es dann auch ein gewisses interessantes strategisches Element gibt, sodass man manchmal überlegen muss, ob es sich lohnt, einen gewissen Umweg zu gehen, um vielleicht tatsächlich mehr Zeit einzusparen, als wenn man einfach so schnell wie möglich durch den Raum geht. Und ja, das ist das, was ich im positiven Sinne an dem Spiel sehr sehr suchterregend quasi fand. Diese Challenge, dass wo selbst dann sehr simple einzelne Räume und Levels zu einer spannenden Herausforderung werden, weil es dann wirklich, man dann wirklich überlegt, immer Zehntel, obwohl man noch vielleicht ein Zehntel und eine Hundertstel Sekunde irgendwo absteigen kann, indem man quasi maximal effizient durch diese Level speedrun-mäßig durchrennt. Das ist dann auch schön dadurch begleitet, quasi, wenn man ab dem zweiten Mal, wo man das Ganze dann spielt, wird man auch quasi mit seiner Bestzeit verglichen, nicht nur eben gesamt, sondern in den einzelnen Räumen, sodass dann quasi immer am Ende von einem Raum mit dem Anfang von dem nächsten Raum angezeigt wird, da war man so und so viel schneller, da war man so und so viel langsamer, was einfach nochmal mehr den Drive erweckt, sich zusätzlich zu optimieren und ein wunderbares Feedback dazu ist. Also das Ganze hat dann noch zusätzliche optionale Challenges, die man dann über mehrere Runs machen kann, die dann noch zusätzliche Münzen kriegen. Das ist dann weniger interessant für mich als eben dieses Leaderboards und eben so schnell wie möglich durch die Räume zu kommen. Aber ja, ich muss schon sagen, dieser Aspekt von dem Spiel hat mir tatsächlich überraschend positiv zugesagt. Ich würde behaupten, so das Hauptspiel ist vielleicht interessanter, wenn man es insbesondere im Multiplayer spielen kann mit diversen anderen Leuten und das so ein bisschen so als ansonsten als Snack nebenbei konsumieren kann, was man theoretisch auch mit den wöchentlichen Challenges sagen kann, aber am Ende des Tages hing ich dann doch ziemlich lang an diesen Challenges und ja, ich glaube, wer hier zuletzt auf der Switch Nintendo World Challenge oder wie es heißt gespielt hat, Nintendo World Championships gespielt hat, der weiß vielleicht, was da so der Appeal daran ist. Und das ist dann eben auch etwas, wo die Simplizität des grundlegenden Gameplays auch wieder wunderbar mit harmoniert, weil es dann eben darum geht, auf eine sehr, sehr pragmatische Art sich zu optimieren und wo es dann umso spannender ist, Dinge zu finden, wo man dann eben noch ein klein wenig schneller in jedem Raum sein kann, um am Endeffekt eine etwas bessere Gesamtzeit zu erreichen. Und ja, das ist so die Sache. Das ist Crossy World Castle. Nicht unbedingt ein Spiel, dem man vielleicht direkt in den Genre auf den genrefrohen Thron. Ich habe vergessen, wie dieses Wort heißt. Auf Siegerpodest des Genres zu heben. Aber etwas, wo ich absolut nicht überrascht wäre, wenn ich da tatsächlich über Monate, wenn ich sogar Jahre hinweg, immer mal wieder hin zurückkomme und dann überraschend lang an diesen wöchentlichen Challenges hängen bleibe oder wo man eben auch im Multiplayer mit Familie und Freunde gut Spaß dran haben kann. Und ja, wie gesagt, Crossy Road Castle ist jetzt bereits erhältlich für Apple, iPhone bzw. Apple Arcade sowieso schon seit einiger Zeit und jetzt eben recht neu für Xbox, PlayStation 5 und Switch und ist zum Normalpreis für ca. 20 € zu haben.